Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Ich habe heute einen sehr spannenden Interviewgast, und zwar den Patrick Molle. Und wer jetzt auf YouTube schaut, der darf mal dort reinschauen, der sieht zwei gleichalte Leute nebeneinander, die miteinander reden. Und wenn man dann aber das LinkedIn-Profil anschaut von Patrick, sieht man, dass er 1994 schon Moderator und Musikredaktor war. Da bin ich gerade mal 3-jährig gewesen. Also ich würde sagen, seine Gene haben es einfach sehr gut mit ihm gemeint. Er hat dann ein bisschen Karriere gemacht, Startup gegründet, Startup verkauft, ein bisschen Geld verdient, dann einmal so eine Phase gehabt, wo er in Startups investiert hat. Und dann gleich unternehmerisch wieder etwas gemacht. Und zwar ist er heute Mitinhaber und Consultant bei Great Place to Work Switzerland. Das ist das Franchise-Unternehmen. Also ich bin darum extrem gespannt auf alle die verschiedenen Stationen und auch, warum das du am Schluss heute ein Franchise-Unternehmen führst, was ja dann gleich so die unternehmerische Freiheit ein bisschen einschränkt. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Die Podcast-Folge wird unterstützt von Relay. Relay ist die einfachste Bitcoin-App in Europa, gemacht in der Schweiz. Du kannst einfach per Banküberweisung Bitcoin kaufen und bekommst es direkt in deine eigene Wallet überwiesen. Das heisst, du haltest deine Bitcoin selber. Ich persönlich investiere seit dem März 2021 wöchentlich via Dauerauftrag mit Relay in Bitcoin und bis jetzt bin ich mit der Rendite sehr zufrieden. Du musst selber wissen, ob du in Bitcoin investieren willst, aber wenn, dann mach es mit Relay. Und mit dem Code «Mach dein Ding» alles gross geschrieben, sparst 0,1% Gebühren. Darum freue ich mich mega. Hi Patrick, schön, wie geht's?
Hey, hi Nico, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's sehr gut und es hat mir so noch niemand auf mein Aussehen angesprochen in einem Podcast oder so. Von dem ist es ein Novum.
Eigentlich ist es das erste Mal, aber ich habe es wirklich ja schon im Vorgespräch gedacht, als ich dich gesehen habe und dann so mal gleich so deinen Werdegang angeschaut habe, habe ich gedacht, Wäre mal ein Ziel, auch mal noch so auszusehen, ein paar Jahre.
Du Unternehmerdumm halten, Junge.
Genau, würde ich auch sagen. Hey, erzähl gerade. Ich würde sagen, wir starten so ein bisschen dort, was darum gegangen ist, Startup gründen. Wie bist du ursprünglich Unternehmer geworden und warum überhaupt? Das ist so, kannst du dich überhaupt noch erinnern?
Ja, also so ewig lang ist es auch nicht her, beziehungsweise so alt bin ich eigentlich auch nicht. Aber ich glaube, meine Gründerstory ist ein bisschen ähnlich wie viel. Ich bin jetzt nicht irgendwie am Morgen aufgewacht und gesagt, jetzt wo die so Unternehmen gründen, jetzt wo die da ein Startup haben. Ich bin richtig reingerutscht. Einfach so zeitlich, wir reden von Ende 90er Jahre, ich habe 97 Jahre studieren. Und dann ist so ein bisschen, sag jetzt mal, das Internet aufgekommen und wir haben einfach während dem Studium Spass gehabt, irgendwie mal ein bisschen mit der Technologie umzuspielen, mal so die ersten Websites zu bauen. Die erste Website war so eine Übersicht gesehen mit Links für den täglichen Bedarf, also der Link zum SBB-Fahrplan und so Geschichten. Das kannst du dir heute fast gar nicht vorstellen, dass das mal wirklich ein Bedürfnis war. Und das war immer noch während dem Studium gesehen, einfach völlig for fun. Und da haben wir eigentlich etwas Ähnliches gemacht für Studenten. Also wir haben eine Plattform gegründet für Studenten, wo Links drauf waren zum Vorlesungsverzeichnis, zum Menü, der Kantine, mit Hause. Tickets verlost für Studentenpartys, Zusammenfassungen von Vorlesungen und Prüfungen und so gehabt. Und haben nachher irgendwie mit BWL studiert, das war vielleicht der Auslöser gewesen, probiert, die Plattform so ein bisschen zu monetarisieren, sprich, Werbung drauf zu verkaufen. Und dann gemerkt, hey, jetzt reden wir über so 2000, 2001. Online-Werbung ist ein Ding. Da gibt es Firmen, die Werbung schalten drauf. Und, haben unser Geld davon machen. So ein bisschen während dem Studium, parallel dazu, ist das eigentlich noch ganz schön gewesen. Wir haben aber ehrlich gesagt noch gar keine Firma gehabt. Also, es ist jetzt nicht irgendwie so, jetzt gründen wir eine Firma, jetzt machen wir einen Businessplan, jetzt holen wir zuerst mal irgendwo Investoren rein und dann können wir überhaupt etwas davon machen, sondern es ist sehr generisch entstanden. Logischerweise, wir haben keine Kosten gehabt, wir haben keine Mitarbeiter gehabt. Aber ja, und dann ist irgendein Studium fertig gewesen. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, hey, was machen wir jetzt eigentlich mit dem? Es ist wie eigentlich zu klein gewesen, dass wir jetzt gesagt haben, wir sind dann bloß minus das Dritte gewesen, also ein paar Kollegen, die schon mitgeholfen haben. Aber es war jetzt klein gewesen, dass wir gesagt haben, gehen wir direkt all in. Aber ich nicht zu gross, um das aufhören. Und haben tatsächlich, zwei weitere Kollegen sind arbeiten, ich bin noch doktorieren und haben tatsächlich eine Firma gegründet und haben weitere Studenten dort angestellt, die quasi das weitergeführt haben. Und das ist schön immer weiter gewachsen. Wir haben ein Printmagazin lanciert, das zu der besten Zeit eine Auflage von 30.000 Exemplaren hatte. Wir sind in der Westschweiz expandiert. Also irgendwann haben wir doch eine recht grosse Firma so ein bisschen zusammen gehabt. Und dann irgendwann war meine Doktorarbeit da fertig gewesen. Und dann habe ich nachher quasi die Firma übernommen. Und ab dann ist das so richtig offiziell Selbstständigkeit gewesen.
Also spannend ist eben, dass du eigentlich in dem ersten Moment gar nicht all-in gegangen bist oder gar nicht Vollgas nur das gemacht hast und es trotzdem weitergewachsen ist. Jetzt haben ganz viele Leute, wenn sie neu starten, am Anfang das Gefühl und das Bedürfnis, sie müssen alles selber machen. Und hast du das irgendwie schon ganz früh gelernt, oder das, dass das eben nicht so ist, sondern dass es manchmal auch einfacher und schneller und vielleicht günstiger geht, wenn man es gar nicht selber macht, sondern wenn man es irgendjemand abgibt? Ist das dort irgendwie schon bewusst gewesen oder hast du dir das gar nicht überlegt?
Nein, ich glaube, jetzt müsste ich wirklich lügen, wenn ich würde sagen, das war so ein bewusster Entscheid und eine mega Analyse, die wir dort gefahren haben. Wie gesagt, es ist irgendwie einfach mehr Freude an der Sache gehabt. Man gemerkt, das ist etwas, wo die Zielgruppe, sprich die Studenten, gerne nutzen, wo einen gewissen Traffic und so drauf hat. Darum haben wir gesagt, wir sehen das Potenzial, um das weiterlaufen. Aber wir haben nicht Businessplan gehabt, wir hatten keine Investoren gehabt, wir sind niemandem irgendwo Rechenschaft schuldig gewesen. Und darum haben wir gesagt, hey, solange es läuft mit dem Geschäftsmodell, eben mit Studenten, wo das ein paar Stunden pro Woche oder ein paar Tage zum Teil weiter an dem Thema der Firma arbeiten, dann ist das eigentlich gut für uns. Wir haben dem Ganzen einfach durch das auch schön Zeit gegeben zum Wachsen. Wir haben nicht einfach gesagt, jetzt ein Jahr all in und dann entweder funktioniert es oder nicht.
Okay, du bist dann dort eingestiegen, richtig. Als Geschäftsführer, wie ist es weitergegangen?
Wir haben nachher eigentlich parallel dazu noch eine zweite Firma gegründet. Also eben, wir sind im Studentenbereich tätig gewesen, Print und Online. Und unsere Kunden waren vor allem Unternehmen, die rekrutiert haben, also Studenten und Absolventen wollen rekrutieren. Und wir haben so gemerkt, hat die Firma eigentlich keine Ahnung, wie man die Zielgruppe erreicht, was man dort alles noch machen kann mit dieser Zielgruppe oder was es für Kanäle gibt, die zu erreichen. Das heisst, wir haben parallel dazu nachher eine Agentur gegründet, wo die Firma beraten hat im Hochschulmarketing, also eben über welche Kanäle, dass sie die Studenten und Absolventen kann erreichen. Das heisst, wir haben Medienplanungen gemacht, Print, Online, wir haben ein Netzwerk aufgebaut von Studenten, die auch eine Hochschule in der Schweiz zum Beispiel Flyer verteilt haben für die Studenten. Und das ist eigentlich das Geschäftsmodell. Und die beiden Firmen haben sich natürlich auch sehr gut befruchtet, weil wir in einem sehr ähnlichen Thema drin waren. Nachher ist aber irgendwann so die Phase gekommen, wo die Preise fürs Online oder für Online-Werbung extrem oben abgegangen sind. Das heisst, man immer weniger Geld verdient mit der Online-Plattform für die Studenten, weil schlussendlich die Zielgruppe dann doch auch recht limitiert ist in der Schweiz. Und die Einnahmen für Printwerbung sind komplett zusammengefallen, weil alles ins Online-Geschäft ist gegangen.
Kannst du sagen, wie lange das etwas war? Also weißt du, wie alt ist die Firma gewesen? Was ist das so für ein Zeitraum gewesen?
Also eben, lanciert haben wir das Studentenportal 2001 und die Firma gegründet haben wir 2003. Und jetzt muss ich jetzt selber überlegen, dass ich nichts Falsches sage. Das ist so im Jahr 2011, 12 gewesen. Also es ist doch schon etwa 10 Jahre gewesen, das Ganze. Es ist jetzt nicht irgendwie vom einen Tag auf den anderen passiert. Aber es ist nachher, und das ist vielleicht noch spannend gewesen, quasi der Rückgang an der Werbeeinnahme, das ist wirklich innerhalb von einem halben Jahr, hat sich dort der ganze Markt davon verändern. Also weißt du, als wir gestartet sind, wir verkauften ja viel also es war so eine richtig klassische Bannerwerbung gewesen, richtig langweilig, nichts Schönes, nichts Spannendes. Und die verkaufst so pro 1000 Einblendung. Und damals haben wir noch so sogenannte 1000er Kontaktpreis gehabt in den Anfangszeiten von so 120, 150 Franken. Und ein paar Jahre später ist der, wenn es gut ist, gekommen, irgendwie noch 5 Franken gewesen. Mhm. Und heute bist du zum Teil im Rappenbereich. Also, du siehst, dass einfach die Einnahmen sind sich nicht halbiert. Oder? Das ist noch ein Zehntel von den Einnahmen plötzlich
gewesen. Also, das eigentliche Geschäftsmodell, wie ihr Geld verdient habt, ist zusammengebrochen eigentlich über externe Faktoren, die ihr ja nicht im Griff gehabt habt. Wie habt ihr darauf reagiert? Was habt ihr nachher gemacht?
Ja, also eben kannst du sagen, es war vielleicht ein strategischer Fehler gewesen, dass unsere einzige Monetarisierung die Werbung war. Vielleicht hätten wir uns dort frühzeitig andere Einkommensquellen noch erschliessen, aber es war halt komplett werbefinanziert gewesen, genau. Und wir mussten relativ schnell reagieren. Das Printmagazin haben wir nachher eben leider komplett einstellen müssen. Das haben wir auch eben gratis verteilt, 30'000 Exemplare. Das war eine recht teure Geschichte gewesen. Darum haben wir dort wirklich die Notbremse ziehen und wir haben dann gemerkt, einfach mit den Einnahmen, die wir jetzt aus der Online-Werbung haben, können wir eigentlich das ganze Geschäft jetzt auch nicht mehr so weiter betreiben, dass es Spass macht. Wir haben das komplett zusammenschrumpfen können. Wir haben gesagt, das macht keinen Sinn. Haben die ganze Sache plus minus eigentlich eingestellt und haben es komplett auf die Agentur fokussiert. Die ist immer noch schön gewachsen, aber das ist natürlich eben Agenturgeschäft, das ist jetzt nicht skalierbar, das ist eigentlich ein schönes, okay Business gewesen, wo wir wahrscheinlich noch lange hätten können betreiben. Und nachher ist irgendwann ein guter Kollege auf mich zugekommen und hat eine Idee gehabt, und hat gesagt, hey, die Stelleninserate, jetzt reden wir so vom Jahr 2012, die Stelleninserate, die du irgendwo siehst im Internet, die sind irgendwie mega langweilig, die sehen aus wie früher einfach im Print, oder wer sind wir, was suchen wir, aber irgendwie, was mich aus Bewerber würde interessieren, mit wem kann ich da künftig zusammenarbeiten, was sind das für Leute und kenne ich jemanden von denen und was haben die gemacht und seit wann sind die dabei, oder? Und das ist so in den Anfangszeiten von den ganzen sozialen Netzwerken, Xing, LinkedIn etc. gewesen. Und haben gesagt, hey, die hätte ja Schnittstellen, also das heisst, wir könnten so, wir haben das dann Social Media Job Ads genannt. Man könnte eigentlich so Social Media Job Ads nennen. Und das ist nachher wirklich so ein bisschen Startup-Groove gewesen, wo wir zusammen eine Firma gegründet haben. Er hat das technische Know-how gehabt, das Ganze können umsetzen. Ich habe das Netzwerk und Erfahrung im HR gehabt, Kunden gehabt. Das heisst, wir nachher dort parallel zur Agentur, die noch gelaufen ist, die Firma gegründet und lanciert mit diesen Social Media Job Ads.
Und irgendwann den kompletten Switch gemacht. Also gesagt, hast dich dann entschieden und müssen schauen, okay, welches mache ich jetzt? Und die Agentur hast du dann aufgegeben oder was hast du mit der gemacht?
Ja, genau. Oder das ist so, am Anfang probierst du halt mal irgendwie beides parallel zu machen und irgendwann merkst du, wenn du beides machst, dann machst du nichts richtig. Die Agentur ist so ein bisschen auf Autopilot gelaufen, aber ist jetzt auch nicht mega spannendes Geschäftsmodell gewesen. Und nebenzu haben wir das kleine Pflänzchen gehabt mit den Social Media Job Ads, die Firma Egypia, wo wir gemerkt haben, wenn wir dort jetzt mal richtig Gas geben und probieren, hätten wir wahrscheinlich viel mehr Potenzial, etwas Cooles zu machen. Und darum habe ich nachher die Agentur verkauft, beziehungsweise übergeben eine andere Agentur, die in einem ähnlichen Bereich tätig war, und habe mich komplett auf das Social Media Recruiting Thema fokussiert. Und ein Jahr darauf haben wir uns nachher noch zusammengeschlossen mit einem anderen Startup, wo sehr etwas Ähnliches gemacht hat, wo auch ein bisschen probiert hat, in dem Social Media Recruiting Bereich aktiv zu sein. Da haben wir uns zusammengeschlossen 2013.
Nehmen wir es mal mit ein bisschen in die finanzielle Situation. Oder eben, klassisches Startup, wie man es heute nennt, das ist ja meistens irgendwo auch mit externen Geldern finanziert, schon relativ früh und braucht die auch. Ist das bei euch, bei Equipia auch so gewesen? Oder habt ihr dort wirklich können sagen, nein, wir haben ein bestehendes, laufendes Business, eben die Agentur noch, ich verdiene dort Geld. Mhm. Und irgendwann hast du die dann weitergeben und vielleicht noch ein bisschen Geld verdient und dann das können investieren. Oder habt ihr da auch externe Investoren gesucht? Wie sind ihr dort auf dieser Seite vorgegangen?
Ja. Nein, bei Equipia in der Anfangsphase haben wir wirklich das Privileg gehabt, dass sowohl der Mitgründer wie auch ich bei unseren Firmen hatten, dass wir dort Cashflow und Erträge hatten. Und dass wir uns nicht haben müssen Lohn zahlen, dass wir, aber wir haben ehrlich gesagt dann am Anfang wirklich noch keine Mitarbeiter gehabt, wir hatten kaum Ausgaben gehabt, also es ist alles noch sehr, sehr bootstrapped gewesen im ersten Jahr. Und wir haben eigentlich auch gar nicht geplant gehabt, jetzt Investoren reinzuholen und eben da eine grosse Finanzierungsrunde zu machen. Und dann ist aber der Zusammenschluss gekommen mit dem anderen Startup, das hat damals Buddy Broker geheissen. Weil wir einfach gemerkt haben, wir sind zwei Schweizer Startups, die sehr etwas Ähnliches machen. Wir sind recht komplementär vom Team her, von den Personen her, von den Kompetenzen her. Und darum haben wir gesagt, es macht eigentlich keinen Sinn, wenn wir da uns am Schluss noch bekriegen in diesem kleinen Markt. Und darum haben wir uns zusammengeschlossen. Wir waren so Frühling 2013 rum. Und bei Body Brokers waren schon Investoren drin. Und durch den Zusammenschluss ist nachher... haben wir quasi Investoren geerbt, oder? Haben plötzlich Investoren an Bord gehabt. Und das war ja der Moment gewesen, wo ich eben definitiv meine Agentur aufgegeben habe, wo mir auch gesagt, ja gut, dann muss aber irgendwo von Ägypten her auch entsprechend Geld kommen. Aber es ist natürlich ein massiver Rückschritt gewesen, oder? Du hast vorhin mein Alter angesprochen, Jahrgang 77, das ist 2013 gewesen. Also ich war dort schon 36 gewesen. Und ich glaube, wir haben uns in der Anfangsphase mit so einer kleinen Finanzierungsrunde mit den bestehenden Investoren gemacht, die ein bisschen Geld eingeschossen haben. Wenn wir durch die Fusion technisch die beiden Tools zusammenbringen, haben wir gewusst, jetzt haben wir einfach mal ein halbes Jahr, wo man wahrscheinlich nicht gross kann Umsatz generieren, haben wir uns, glaube 3000 Franken pro Monat ausgezahlt. Das ist so Mitte 30 nicht wahnsinnig lustig, wenn du eigentlich 10 Jahre aus dem Studium draussen bist und alle Kollegen, die eine klassische Karriere gemacht haben, irgendwie so 100'000 plus verdienen. Aber ja,
aber es ist ja gut rausgekommen. Unternehmer macht man das. Und vorher hast du ja bei der Agentur, hast du in dem Fall hast du richtig verstanden, wenn es ein Rückschritt ist, hast du vorher mit der Agentur, ist das auch gut gegangen, dort hast du etwas verdient, dort hast du gut verdient und dann...
Ja, das war ein vernünftiger, marktgerechter Lohn, genau, ein bisschen Sparnis gehabt.
Ist ja gleich spannend, oder? In dieser Situation sind zwei Sachen, die ich spannend finde. Erstens, du hast eben ein bestehendes Business, das dir einen guten, marktgerechten Lohn zahlt und du gehst nachher bei einem anderen Unternehmen all in, wo du zuerst mal weißt, das ist eigentlich ein Wett irgendwo durch, oder? Weil die Agentur habe ich nachher nicht mehr, die habe ich abgegeben. Und wenn das nicht funktioniert, habe ich Pech gehabt. Wenn es gut funktioniert, dann ist es schön. Das ist ja im Nachhinein auch passiert. Hast du dir da grosse Gedanken gemacht? Oder wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen?
Hey, ich glaube, schlussendlich, wenn ich mir so ein bisschen mein ganzes Berufsleben vor Augen führe, ich habe ehrlich gesagt nie wahnsinnig grossen Plan für mich gemacht. Und ich bin wahrscheinlich auch nie jetzt super analytisch unterwegs gewesen und weißt, mega abgewogen und genau das, wo die und die 5 Jahre dort sind. Eben, das ist alles irgendwie so generisch entstanden, das eine hat das andere ergeben. Ich habe immer Sachen gemacht, wo ich wirklich Lust drauf hatte. Und das mit der Agentur, das vorhin gesagt, ist jetzt nicht das geilste Geschäftsmodell. Oder? Du lebst ein bisschen von Provisionen und Geschichten, ist jetzt weder sexy noch skalierbar. Da bin ich jetzt nicht mega mit Herzblut dabei gewesen. Das andere ist natürlich schon cool, wenn du wirklich von Grund auf eben ein Tool kannst auf den Markt bringen, was so nicht gegeben hat. Du einzigartig bist, wo du etwas kannst anbieten, was ja, du schaffst etwas aus dem Nichts raus und du kommst von den Kunden positives Feedback über, die nutzen das, die zahlen Geld dafür. Das war einfach eine geile Geschichte gewesen, darum haben wir das gemacht. Und ich meine, ich als Privileg, ich habe keine Kinder, ich habe von dem her sehr wenige finanzielle Verpflichtungen und ich für mich immer so die Überlegung gehabt, hey, wenn es nicht funktioniert, im schlimmsten Fall kann ich einfach irgendwo arbeiten und mich anstellen. Ich meine, ich habe BWL studiert, ich habe doktoriert, ich habe Erfahrung als Unternehmer. Also irgendjemand nimmt mich sicher. Darum bin ich, glaube ich, bei diesen Themen immer relativ risikobereit gewesen.
Ich glaube, das stimmt eigentlich für fast jeden, der heute einen Job hat und sich überlegt, sein Ding zu starten. Worst case, musst du nachher wieder arbeiten, dann bist du am gleichen Ort wie jetzt. Also, eben. Meistens stellt man sich schwieriger vor oder hat zu fest Angst davor, denke ich. Das Zweite, was ich mega spannend finde, ist, dass ihr gesagt habt, ihr fusioniert oder ihr tut euch mit eigentlich so einem grössten Konkurrent zusammen. Weil ich würde jetzt mal behaupten, das ist selten der Fall. Meistens fängt man erst recht an, denken, okay, jetzt müssen wir besser werden und gegeneinander und ja, nicht miteinander. Und ihr habt jetzt bewiesen, dass das Miteinander wahrscheinlich für alle die bessere Lösung war am Schluss, weil ihr habt ja dann alle zusammen auch von dem Verkauf profitiert. Wie kommt das zustande? Ist da am Anfang zuerst ein bisschen Ablehnung und so Konkurrenzkampf rum gewesen und dann hat man es plötzlich gemerkt oder ist von Anfang an klar gewesen für alle, nein, komm, wir machen das zusammen?
Nein, so sonnenklar ist es ehrlich gesagt nicht gewesen. Oder, als ich den Geschäftsführer, den Florin von einer Firma, das erste Mal kennengelernt habe, ist da natürlich eine Konkurrenzsituation rum gewesen. Ich dachte, jetzt macht er etwas anderes, sonst kann es doch nicht sein, und wir sind doch besser, und, oder schauen, was macht er, und was können wir lernen, was können wir abschauen davon. Und schlussendlich, die Startup-Szene ist relativ klein. Damals, 2012, 2013, sind sie noch deutlich kleiner gewesen. Und gerade so in diesem HR-Tech-Bereich, man läuft schon dauernd wieder über den Weg. Und wir einfach gemerkt, wir verstehen uns von der Persönlichkeit sehr gut und wir sind sehr komplementär. Er ist der Wirtschaftsinformatiker, ich bin der BWLer. Ich habe Freude am Kommunizieren, Verkaufen, er hat Freude am Tools entwickeln. Und wir haben so wie eine gemeinsame, und wir haben in der Diskussion so die gleiche Vision, wo eigentlich die Firma oder das Produkt her müsste. Und ja, von dem war es nachher für uns klar gewesen, und dann haben wir aber natürlich unsere jeweiligen Geschäftspartner und auch seine Investoren müssen überzeugen. Und das hat schon ein bisschen Argument gebraucht, warum dass man das jetzt wirklich machen will. Aber schlussendlich, wenn man zwei Firmen fusioniert, hast du ja auch die Verwässerung schlussendlich, oder? Wir sind das Zweite gewesen, unsere Firma 50-50 gehört. Dann schliessest du die zwei Firmen zusammen und dann gehört dann nur noch ein Viertel davon. Also man muss schon auch überzeugt sein, dass das Ganze nachher, also der Kuchen grösser wird, auch wenn dein Kuchenstück in Prozent kleiner wird.
Definitiv. Ich tue ein bisschen vorspulen, damit wir alles, was wir darüber reden wollen, reinbringen. ihr habt dann geschafft, ein paar Jahre später das an Xing zu verkaufen. Wann ist das klar geworden und wie ist das Stand gekommen? Ich meine, ganz viele Startups und Gründerinnen und Gründer träumen von dem Exit. Gelingen tut es den wenigsten. Ist das von euch bewusst gewesen und habt ihr dann wie gesagt, wir wollen es jetzt verkaufen, oder ist die Anfrage von Xing hergekommen?
Nein, es war überhaupt nicht unser Plan gewesen, zu diesem Zeitpunkt schon zu verkaufen. Wir haben eigentlich eine Finanzierungsrunde geplant gehabt. Wie ich vorhin gesagt habe, wir haben so eine kleine Übergangsfinanzierung von den bestehenden Investoren gehabt. Dann beim Zusammenschluss, so Mitte 13 und nachher im 14, 15 haben wir gesagt, so, jetzt wollen wir eigentlich eine richtige Finanzierungsrunde machen. Und sie waren mit verschiedenen Investoren im Gespräch gewesen und haben das Gefühl gehabt, Xing könnte eigentlich ein Investor sein, weil wir ihre Schnittstelle genutzt für unser Tool, und haben mit ihnen mehrere Gespräche geführt und jetzt aber geheissen, nein, wir investieren nicht in Startups, investieren, das gehört nicht zu ihrer Strategie. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, ja gut, dann halt nicht. Und sie mit einem Schweizer Investor eigentlich schon fast handelseinig gewesen, so zweite Hälfte 15 ist das gewesen. Und nachher, also Termsheet und so, ist eigentlich alles klar gewesen. Und nachher hat es plötzlich Verzögerungen gegeben bei dem, also es war nicht eine Einzelperson gewesen, es ist ein VC, da hat es Verzögerungen gegeben. Und ja, wir sind extrem knapp in der Kasse gewesen und wirklich so auf ausrechnen, wie viele Wochen und Monate können wir überhaupt nicht überleben, wenn jetzt das Geld von diesem Investor nicht kommt. Und in dieser Phase meldet sich plötzlich Xing wieder, sagt, ja, sie wollen nochmal mit uns reden. Und wir, ehrlich gesagt, nicht genau gewusst, um was es geht. Und die haben einen Termin vorgeschlagen, mein Geschäftskollege über Florin ist auf Hamburg geflogen, ich war in der Skiferie gewesen, und gesagt, du, ja, wahrscheinlich irgendetwas wegen der Schnittstelle und so sein, müssen wir jetzt nicht zum Zweiten gehen. Und ich weiss noch, irgendwann kurz nach dem Mittag läutet er mir an, eben wegen der Skiferien, und sagt mir einfach, du, die wollen uns kaufen. Und die waren an einem ähnlichen Thema dran gewesen, also eben so im Bereich Mitarbeiterempfehlungen, das Ganze digitalisieren, automatisieren. Und für Xing war es ein Make-or-Buy-Entscheid gewesen, machen sie es selber oder kaufen sie ein Startup und integrieren das einfach. Und es hat witzigerweise im Dachraum je in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich ein Startup gegeben, das bloß minus das Gleiche gemacht hat. Und sie haben die drei angeschaut und haben mit zwei weiter den Prozess geführt. Und sie schlussendlich haben sich für uns entschieden. Und das gute Jahr für uns schlussendlich war, dass es ein sehr kurzer Prozess war. Weil eben für sie gesagt, wir sind bereit zum Entwickeln und jetzt müssen wir einfach entscheiden, kaufen wir euch, und dann dürfen wir nämlich nicht weiterentwickeln, dann kaufen wir euch nicht, und dann müssen wir es selber weiterentwickeln. Wir können jetzt nicht monatelang wie beides machen. Darum, wenn wir das so ein bisschen auf der Zeitachse haben, dann quasi das entscheidende Meeting, wo sie uns gesagt haben, dass sie sich vorstellen könnten, uns übernehmen, war Anfang Februar 16 gewesen, und am 16. April, also ein bisschen mehr als zwei Monate später, haben wir bereits umgeschrieben. Was schön ist, weil es ein kurzer Prozess ist, weil es sie nicht irgendwie ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr lahmlegt. Aber es war ein wahnsinnig intensiver Prozess.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Microlino. du suchst nach einer innovativen und nachhaltigen Möglichkeit, dich fortzubewegen, dann ist der Microlino genau richtig für dich. Seine Vorteile sind riesig. 60% weniger Energieverbrauch bei Herstellung und Betrieb. Reichweite bis 230 km, Laden an einer normalen Steckdose, Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h, ein Kofferraumvolumen von 230 Liter, einfach das perfekte Auto für den Alltag. Aber am wichtigsten, wenn du jetzt ein Microlino fährst, dann fällst du auf. Dein Unternehmenslogo wird gesehen. Und als Hörerin vom Podcast profitierst du auch ohne grossen Fuhrpark von 4% Nachlass auf das Fahrzeug inklusive Werksoptionen sowie 15% auf alles weitere Zubehör. Also konfiguriere jetzt dein Microlino mit dem Link in den Shownotes und platziere dann deine Bestellung per Mail an info@microlino-car.com mit dem Codewort «Mach dein Ding». Und für dich persönlich einfach, wie deine Gedankenwelt gewesen? Weil eigentlich bist du ja nicht davon ausgegangen, das jetzt zu verkaufen, sondern eben hast du gedacht, du machst das zuerst einmal noch deutlich grösser. Haben sie einfach so einen guten Preis gezahlt, dass, wie gesagt, das ist okay, als baue ich etwas Neues oder dann mache ich irgendetwas anderes. Oder, weil du bist ja irgendwie dann auf dem falschen Fuß verwutscht worden und dann in 2 Monaten sagen, also ich verkaufe das und gebe es ab, ist ja auch nicht einfach.
Ja. Das ist so. Wir haben natürlich immer, wenn du ein Startup hast und Investoren drin hast, ist ja klar, dass es eigentlich irgendwann verkaufen willst. Wir sind dann fairerweise gerade etwa 2,5 Jahre auf dem Markt gewesen, sprich, aber es war sicher noch nicht die Idee gewesen, das jetzt gerade zu verkaufen. Ich bin aber auch ehrlich, wenn wir jetzt geschaut haben, was wir für eine Traction haben in den 2,5 Jahren, hat sich jetzt auch nicht gerade abzeichnet, wie wenn das nächste Unicorn wurde. Und auch wenn wir die anderen 2 Startups in Deutschland und Österreich angeschaut haben, ist jetzt das auch nicht ab der Decke gegangen. Also das ist das eine gesehen. Das andere, was wir natürlich gesehen haben, wir haben stark auf dieser Schnittstelle zu Xing basiert. Und wenn ich gewusst, okay, wenn uns Xing nicht kauft, dann werden sie uns konkurrenzieren und im schlimmsten Fall sogar die Schnittstelle kappen. Und dann haben wir wirklich ein Problem. Und darum haben wir dann mit unseren Investoren zusammen gesagt, wenn sie uns wirklich einen anständigen Preis zahlen, dann haben wir das Gefühl, können wir eigentlich unsere Vision von diesem Produkt und dieser Dienstleistung viel besser mit Xing zusammen vorantreiben als kleines Startup in der Schweiz. Und das ist eigentlich das Coole gewesen. Wir haben von einem Tag auf den anderen sind wir bei Xing integriert gewesen. Xing ist natürlich eine riesige Firma, also dazu mal noch grösser als heute, aber damals über 1000 Leute, mehrere hundert Leute rein im Sales, oder, wo nachher von einem Tag auf den anderen im Prinzip unser Produkt haben von Vertrieben bei einem Kunden. Also wir sollten einfach auch Chancen sehen und fairerweise ist aber auch der Preis wirklich sehr, sehr fair gewesen. Also es war nicht ein Notverkauf gewesen.
Kannst du etwas über den Preis sagen? Das interessiert sicher alle. Also ich nehme an, du kannst nicht eine genaue Zahl sagen, aber weißt du, was jetzt nicht einmal der Kaufpreis, sondern so dein Anteil, von wo redest du da?
Also eben, wir reden von 2016. Das ist wirklich noch, das ist noch nicht die Hochphase gewesen von den Start-up-Bewertungen, wie sie heute sind. Dann ist es sicher auch so, dass Xing als börsenkotierte deutsche Firma hier ein bisschen konservativer ist, als wenn es jetzt irgendwie ein amerikanischer Tech-Konzern wäre. Und also eben über den Preis haben wir am Stillschweigen vereinbart, aber es war jetzt nicht ein 100 Millionen Exit gewesen.
Sehr diplomatisch.
Sehr diplomatisch.
Genau.
Ich arbeite ja weiterhin und bin nicht irgendwie in Dubai am Strand.
Gut, aber ich glaube auch nie das Ziel gewesen. Du bist dann zuerst noch ein bisschen bei Xing geblieben, oder? Also wahrscheinlich auch müssen, nehme ich an.
Genau, sagen, das gehört natürlich praktisch immer zum Deal dazu, oder dass du eine Managementbindung hast.
Was hast du nachher gemacht? Also ich habe das erste Mal dich gesehen, behaupte ich, in meiner Erinnerung bei die Höhle der Löwen, wo du dann in der Schweiz mal 1 oder 2 Staffeln als Investor dabei warst. Ich weiss gar nicht, wie lange. Ist das direkt nach dem Verkauf dann passiert? Oder hast du gefunden, komm, das mache ich mal? Bist du angefragt worden, hast du angefragt, was ist nachher passiert?
Genau, also bis Ende 2017 bin ich noch bei Xing geblieben im Rahmen der Managementbindung. Sie hätten uns, also Florin und mich, gerne noch grundsätzlich weiterbehalten, aber wir haben einfach das Gefühl gehabt, nein, das macht jetzt für uns wirklich Sinn mehr, es gibt keinen richtigen Job mehr für uns. Und ich habe nachher mal ein paar Monate gesagt, jetzt mache ich so ein bisschen Sabbatical. Wir reden jetzt über 2017, bin ich doch schon 40 gewesen und immer gearbeitet, immer Startup und so.
Und,
gesagt, jetzt,
und doch hat genug Geld gehabt, um das können machen.
Das kommt noch dazu, natürlich, die liquiden Mittel, dass ich auch mal ein paar Monate nicht das Einkommen brauche. Und habe in dieser Zeit für mich einfach viel Sport gemacht, habe meinen YouTube-Kanal gestartet und so weiter und so fort. Und was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ich habe mich 2010 schon beteiligt an Great Place to Work in der Schweiz. Die sind 2009 gestartet und in 2010 den Geschäftsführer kennengelernt und habe investiert. So kommen wir dann nachher noch darauf zurück. Aber ich habe schon wieder Stammbäuer die Beteiligung nebenzu noch gehabt. Ich war im Verwaltungsrat, Verwaltungsratspräsident und habe in dieser Phase, in der ich nicht gearbeitet habe, so ein bisschen projektmässig für Great Place to Work Sachen übernehmen. Wo ich vorher als strategischer Verwaltungsrat immer gesagt habe, warum machen wir nicht und tut doch mal und da sollte man mal etwas machen. Und dann hatte ich plötzlich Zeit dafür und dann habe ich wirklich so ein bisschen Thema übernehmen, vor allem im Sales und Marketing. Und es ist einfach immer mehr geworden. Ich habe gemerkt, hey, das macht eigentlich mega Spass, das Thema, was macht gute Arbeitgeber aus, was macht Mitarbeiter nicht zufrieden, ist mega cool, das Team von Great Place to Work ist cool, da möchte ich eigentlich gerne Teil vom operativen Team wirklich sein. Und da haben wir dann nachher den ersten 50% Arbeitsvertrag daraus gemacht, wo ich das Gefühl hatte, ich werde noch genug Zeit haben, für nebenzu etwas zu machen. Und 50% ist ein bisschen ein blödes Pensum, da ist es nur 60 geworden und mittlerweile sind es 80%. Also das ist dann so ab Mitte 18 ist das nachher entstanden. Und die Höhle der Löwen ist nachher, Ende oder Anfang 2020 gekommen, die Anfrage. Also ich bin nicht gefragt, ob ich darf mitmachen. Ich habe natürlich, wie viel das machen, nach einem Exit angefangen, ins ein oder andere Startup investieren. Ich bin eben sehr lange schon in den Gründerszenen und so in der Schweiz immer unterwegs gewesen, von dem her hat man mich gekannt. Und das ist halt über das Netzwerk irgendwie die Anfrage gekommen, ob das etwas könnte sein für mich, bei Höhle der Löwen mitzumachen. Und ich habe das Gefühl gehabt, das ist so ein bisschen once in a lifetime. Also einerseits, ich liebe Unternehmertum, Startups gründen, investieren, das ist absolut meine Welt. Auf der anderen Seite finde ich aber auch den ganzen Medienzirkus mega spannend. Du hast gesagt, ich habe ursprünglich in jungen Jahren schon mal beim Radio gearbeitet, ich habe meinen eigenen YouTube-Kanal, also wir machen die Sachen einfach auch Spass. Und das Gefühl gehabt, komm, ja, machen wir doch da mit. Aber auch hier, jetzt nicht irgendwie wochenlang mega überlegt und analysiert, ob das jetzt wirklich eine schlaue Entscheidung ist. Sondern also habe gesagt, ja, ist gut, ich bin dabei.
Und warum mittlerweile nicht mehr?
Hey, ich war 2 Jahre lang dabei gewesen, also 2 Staffeln. Und es war wirklich mega cool gewesen, mal zu erleben, wie so eine Medienproduktion aussieht. Da mit den anderen Leuten zusammen haben wir es sehr, sehr gut gehabt. Auch heute immer noch gut im Austausch. Ich habe für mich mehrere Sachen festgestellt. Das eine, das hat ein bisschen vorhin, was wir angesprochen haben, mit dem Exit an Xing zu tun. Eben, ich habe jetzt nicht 100 Millionen auf der Seite gehabt. Ich kann sagen, ich kann jetzt mal easy 10 Millionen in Startups investieren. Sprich, so ein bisschen der Teil von meinem Budget, den ich wollte investieren, ist irgendwann einmal ausgeschöpft gewesen nach 2 Staffeln. Hat ein bisschen damit zu tun, das ist das zweite Argument, dass ich schon anfinge, dass einfach die Startup-Bewertungen massiv zu hoch sind, in den allermeisten Fällen. Oder wenn irgendwie Leute, die, keine Ahnung, ein halbes Jahr ein paar PowerPoint-Folien gemacht haben und ein MVP entwickelt haben, das Gefühl haben, dass ihr Startup jetzt 5 Millionen wert ist, muss ich euch sagen, nein, wirklich nicht. Eben, vielleicht bin ich zu alt mittlerweile für den ganzen Zirkus, ich komme einfach aus einer anderen Welt. Und ich sage, nein, die Bewertungen, die passen für mich nicht. Und wenn einfach irgendwie bei diesen Startups sind und wir sagen, cooles Modell, cooles Geschäftsmodell, ich sehe den Nutzen, das Team ist cool, aber würde nicht etwa die halbe Bewertung geben, dann macht es schlussendlich einfach auch weder Spass noch Sinn. Darum, das war ein weiterer Grund gewesen. Und der dritte Grund, ich bin natürlich eigentlich schon sehr, sehr lange immer im B2B-Bereich tätig gewesen. Das ist meine Welt, das ist dort, wo ich Kompetenzen habe. Und du schaust in der Fernsehsendung wie Höhle der Löwen vor allem Konsumgüter, B2C-Geschichten, wo ich gemerkt habe, das interessiert mich zu wenig und da kann ich auch zu wenig Mehrwert schlussendlich bieten, ausser einfach nur am Geld. Und darum, ja, habe ich nach 2 Jahren das Gefühl gehabt, ist eine gute Erfahrung gewesen, aber muss jetzt nicht mehr sein.
Und darum konzentrierst du dich jetzt auf Great Place to Work. Jetzt würde mich schon noch interessieren, eben du hast 2010 schon mal investiert, also bist dort mit eingestiegen. Weißt du noch warum? Was hat dich damals an dem fasziniert, dass du neben allem anderen, was du noch gemacht hast, damals gefunden hast, mal, ich investiere jetzt da mal irgendetwas rein?
Genau. Also eben vielleicht kurz zum die Auslegung machen, Grapless Work. Wir sind Experten für Arbeitsplatzkultur. Das heisst, wir führen im Kern Mitarbeiterbefragungen durchführen und analysieren, wie zufrieden Mitarbeiter sind. Wir schauen mit den Firmen entsprechend die Resultate anschauen, sie begleiten, wie sie bessere Arbeitgeber werden können. Und wir haben aber auch eine Zertifizierung, wo wir gute Arbeitgeber auszeichnen. Und wir publizieren jährlich das Ranking der besten Arbeitgeber. Und du hast es schon kurz erwähnt, das ist ein Franchise-System. Das kommt ursprünglich aus den USA, ist dort vor ein paar 30 Jahren gegründet worden. Und das sind alles unabhängige Ländergesellschaften, die eine Lizenz haben für das jeweilige Land. Und 2009 ist Grapless Work hier in der Schweiz gestartet. Und der, der die Lizenz hatte, ist der gleiche, der die Lizenz für Italien hat. Und er hat wahrscheinlich so ein bisschen das Gefühl, ja, ist ein Nachbarland, die reden auch Italienisch und mit Englisch kommst du weit. Und jetzt Amerika reinchecken, wie das genau läuft. Sprich, er hat irgendwie nach einem halben Jahr gemerkt, das ist mega schwierig, wenn du kein Netzwerk hast und nicht Deutsch kannst, in der Schweiz wirklich Fuß zu fassen. Und die ihn dann kennengelernt haben, ich bin dann eben schon mehrere Jahre im HR tätig gewesen, habe sehr ein gutes Netzwerk gehabt. Und ich ihm gesagt, hey, look, finde ich alles mega cool, was du da aufbauen und das ganze Modell von Grapless Work, mega sinnhaft. Ich kann dir helfen mit meinem Netzwerk. Ich kann dir Türen auftun, ich kann dich hier platzieren, ich kann helfen, Grapless Work zu starten in der Schweiz. Aber ich kann nicht wirklich operativ mitschaffen. Eben, ich habe meine eigene Firma und ich kann mich noch mehr verzetteln. Und ich brauche aber irgendeinen Incentive, dass ich das mache. Und er hat natürlich jetzt auch nicht irgendein Budget gehabt, für mich da zu zahlen. Und dann gesagt, aber ich würde mich beteiligen an der Firma, weil dann habe ich logischerweise das Upside-Potenzial, wenn es der Firma gut geht. Ja, und darum habe ich mich dort sehr früh schon können beteiligen an der Firma.
Was hast du für einen Anteil gekauft? Weiss man da?
Ja, also wir sind sehr transparent bei Grapless Work, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zurück. Das war damals ein Drittel gewesen und also zusammen mit einem anderen Schweizer Unternehmer haben wir je Drittel gekauft und der Italiener hat auch noch ein Drittel gehabt, der Firma. Eben auch dort wieder, das ist natürlich nicht Startup gewesen mit schon wahnsinnig hohen Bewertungen oder so, sondern das ist sehr attraktive Bewertung gewesen, die ich einsteigen kann. Mhm. Und eben, es ist natürlich aber auch sehr viel noch quasi Arbeitsleistung inbegriffen gewesen. Ja. Das ist ja nicht nur das Investieren gewesen.
Dann kommen wir zu heute. Oder eben auch zu dem Moment, wo du dann bei Great Place to Work immer mehr wieder operativ anfängst machen. Warum ein Franchise? Oder erklär doch zuerst einmal schnell für jemanden, der zulässt, was ist überhaupt ein Franchise-System im Vergleich zu einem normalen Unternehmen?
Genau, also in einem Franchise- oder Lizenzmodell hast du schlussendlich einen Vertrag mit einem Franchise-Geber. Und du bist der Franchise-Nehmer. Und das bekannteste Franchise-Modell auf der Welt ist McDonald's, oder, wo im Prinzip nicht ganz jede einzelne Filiale, aber viele von diesen Filialen sind eigentlich selbstständige Firmen, wo jemand das Restaurant betreibt und der Franchise-Nehmer von McDonald's ist. Und was du normalerweise bekommst, ist natürlich die Marke, die du darfst brauchen, exklusiv. Und eben jetzt bei McDonald's wahrscheinlich irgendwelche Rezepte und Marketingmaterialien. Bei uns bei Grapless Work ist es so, im Rahmen von dem Franchise-Vertrag eben dürfen wir die Marke Grapless Work in der Schweiz brauchen. Wir dürfen das ganze Modell brauchen, wo wir quasi wie wir weltweit definieren, was eine gute Arbeitsplatzkultur ist, wie die Mitarbeiterbefragung aufgebaut ist. Und ist eine Befragungsplattform dahinter, die wir auch weltweit nutzen, für die Befragungen durchzuführen. Also das ist das, was wir bekommen. Und gleichzeitig zahlt man quasi klassischerweise einen gewissen Prozentsatz vom Umsatz nachher an Franchise-Geber. Und das ist bei uns auch so. Es gibt ganz unterschiedliche Modelle. Gewisse muss man fix etwas am Anfang zahlen, dass man überhaupt die Lizenz bekommt. Bei gewissen ist es rein umsatzabhängig, bei gewissen ist es gewinnabhängig. Aber ich glaube, in den meisten Fällen ist es umsatzabhängig. Das ist bei uns auch so. Das heisst, wir wissen einfach, von unserem Umsatz müssen wir einen gewissen Betrag nachher entsprechend abrechnen. Der Grund vielleicht, warum es durchaus spannend sein kann, ist, dass du natürlich eben nicht bei null musst starten. Wenn du jetzt wirklich eine Firma gründest, von Grund auf, du musst zuerst eine Marke aufbauen, du musst irgendwie einen Kundenstamm aufbauen, du musst Know-how aufbauen und so weiter und so fort. Und wenn natürlich auf einer Franchise kannst basieren, je nach Geschäftsmodell etc., hast du einfach schon mal einen guten Start in so einem Unternehmertum. Wenn du heute ein neues McDonald's-Restaurant auftust und eine neue Lizenz übernimmst, weißt du, wirst du am ersten Tag Kunden haben, die Leute wissen, was es ist und was du bekommst. Wenn du einfach für dich ein Fastfood-Restaurant startest, musst du zuerst mal den Kunden sagen, warum sie zu dir kommen sollen, nicht zur Konkurrenz. Genau.
Ich glaube, es gibt ja dort sicher, unterschiedliche, also so härtere Franchises und weichere Franchises, oder? Also ich glaube, jetzt gerade bei McDonald's ist eigentlich sehr hart im Sinne von, was da vorgegeben wird. Und wenn McDonald's Mutterhaus irgendwie sagt, wir machen jetzt ein neues Corporate Design und wir wollen alle Filialen wollen wir neu einrichten, dann wirst du irgendwie in einer gewissen Frist als Franchise-Nehmer auch deine Filialen müssen umbauen und halt da investieren. Da kommst du nicht drum herum. In anderen Franchises ist daher viel mehr Möglichkeiten. Als Partner übernimmst du vielleicht den Namen, aber kannst viel mehr selber entscheiden. Wo würdest du da jetzt Great Place to Work einordnen? So mega hart wie McDonald's oder sehr weich?
Nein, zum Glück sehr, sehr weich. Und ich glaube, du hast ja vorhin eigentlich gefragt, warum ich überhaupt auf so ein Franchise-Modell eingestiegen bin und nicht selber wieder irgendetwas gegründet habe. Also, vielleicht noch Klammerbemerkung. Ich hätte nach dem Verkauf von Xing grundsätzlich sehr gerne wieder etwas gegründet. Wenn du mir damals so in den ersten Wochen nach dem Ende der Managementbindung gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja, natürlich möchte ich wieder etwas gründen. Fairerweise muss ich einfach sagen, ich habe einfach nicht die zündende Idee gehabt. Also, es ist so, ich bin auch kritisch gewesen, wahrscheinlich. Ja, Ideen hatte ich schon gehabt, aber nichts, wo ich gedacht hätte, hey, da würde ich wirklich jetzt wieder so richtig all in gehen. Dann einfach noch so aus Klammerbemerkung. Aber der Vorteil jetzt, den wir bei Great Place to Work haben, ist tatsächlich, dass es sehr auf der weichen Seite ist. Das heisst, wir sind 100% eigenständig, also schon mal das, oder? Die Firma gehört wirklich 100% uns. Wir können komplett selber entscheiden, wie wir uns aufstellen in der Schweiz, also organisatorisch, wie viele Leute, was für Leute. Wir können entscheiden, wie wir Kunden akquirieren, wie wir Marketing machen. Unser ganzes Pricing ist autonom. Wir können selber sagen, was wir für die Leistungen verlangen. Und vor allem, wir können selber entscheiden, was wir quasi rundum noch an Dienstleistungen anbieten. Also das, was wir uns quasi verpflichten, ist wirklich nach dem, sage ich jetzt mal, Schema X die Mitarbeiterbefragungen durchzuführen. Die Marke natürlich markenkonform brauchen. Und die Auszeichnung von den Organisationen als Arbeitgeber, die ist auch weltweit standardisiert. Was jetzt aber in unserem Fall einfach wirklich auch ein mega Vorteil ist das internationale Netzwerk. Das heisst, Great Place to Work gibt es, wird um vorbehalten, glaube ich, 65 Länder aus eigenständigen Firmen, es sind über 2000 Mitarbeitende. Das heisst, wir haben aus der Schweiz aus auch sehr viele internationale Kunden, wo wir eigentlich aus einer Hand kann internationale, globale Mitarbeiterbefragungen anbieten. Und wenn wir jetzt quasi einfach nur eine Schweizer Firma wären, die Mitarbeiterbefragungen durchführt, hätten wir die Möglichkeit gar nicht in Singapur, in China, in Brasilien die Befragungen können durchzuführen. Also es gibt uns einfach durch das einerseits sehr viel unternehmerische Freiheit und gleichzeitig ein wahnsinniges Netzwerk.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von der Care4IT. Ist deine IT unverzichtbar für dein Business? Mit ihren Next Generation IT Services sorgt Care4IT für maximale Produktivität in deinem Unternehmen. Und zwar ultraschnell und ultrasicher. Mit nur 7 Minuten Reaktionszeit und maximal einer Stunde Lösungszeit bietet sie dir den schnellsten IT-Service der Schweiz. Und das erst noch 100% klimaneutral. Gang jetzt auf www.care4it.ch/mach-dies-ding und buch direkt einen kostenlosen Beratungstermin. Ich glaube eben, muss man sich einfach überlegen, die Vor- und Nachteile davon abwägen und was du gewisse Sachen kannst halt jetzt nicht selber entscheiden, sondern erstens musst du sie machen und zweitens musst du sie so machen, wie sie vorgegeben sind. Aber rundum kannst du entscheiden und dafür kannst du eben eine Marke nutzen, die man weltweit kennt, die es schon gibt, wo man irgendwie bekannt wahrscheinlich damals in der Schweiz auch noch nicht so bekannt war, wo es das erste Mal die Lizenz kam, aber irgendwie mit der weltweiten Markenbekanntheit auch in der Schweiz gewachsen ist. Und es ist einfach, wie du sagst, etwas, wo jeder kann machen, wo sich viele vielleicht nicht ganz bewusst sind, dass eigentlich nicht jeder McDonald's am Schluss einfach McDonald's gehört, sondern dass sie das verkaufen, dass du das aufmachen darfst. Ich glaube, McDonald's zu eröffnen ist relativ teuer, um so eine Lizenz überzukommen. Und es gibt dann auch gewisse größere Gesellschaften oder Gesellschaften, die irgendwie die Lizenzen für Länder oder für Regionen auch wie fixiert haben. Also, dass man nicht einfach überall noch dürfen, etwas aufmachen darf, nur weil man will. Aber ist machbar. Du hast vorher angesprochen, ihr seid bei Great Place to Work sehr transparent. Ich glaube, einmal einen Artikel gelesen zu haben, wo es darum gegangen ist, dass ihr auch Löhne miteinander besprecht und man einen Lohn eigentlich im Team gemeinsam muss fordern, wenn man eine Lohnerhöhung will oder so. Und dann alle miteinander sagen, ja, ist gut, Patrick, du kommst mehr über oder nein, du bekommst nicht mehr oder du bekommst das nicht. Habe ich das so richtig im Kopf und erzähl mal, wie es zu dem kommt?
Das hast du absolut richtig im Kopf. Also ich muss vielleicht vorausschicken, wir waren am Anfang auch ganz klassisch organisiert gewesen. Wir hatten einen CEO, wir hatten Mitarbeiter. Und dann, wo ich dazu bekam, sind wir plus minus irgendwie so 15 Leute gewesen. Und das ist alles noch eben eigentlich direkt vom CEO geführt worden. Und ich möchte ja nicht so ein bisschen für den nächsten Wachstumsschub, jetzt müssen wir das irgendwie neu organisieren. Und dann wäre es natürlich naheliegend gewesen, irgendwie so Teamleiter und Geschäftsleitung und also immer. Und ich hätte niemand Bock drauf. Also, es hat niemand wollen geführt werden. So nach dem Motto, es ist ja bis jetzt auch gegangen, ohne komplexe Struktur, und ich weiss ja, was mein Job ist, und ich bin ja gut ausgebildet und motiviert. Und es hat auch niemand Lust gehabt, nachher irgendwo das Team zu führen. Und das war so eine Zeit gewesen, wo so die ersten Firmen selbst organisiert wurden. Also Holacracy ist so ein Thema, Leap könnte man vielleicht in der Schweiz, Freitag, oder Firmen, die sagen, wir brauchen die hierarchische Organisation nicht mehr, sondern wir sind selbst organisiert. Sehr oft so in Kreisstrukturen mit verschiedenen Rollen. Würde wahrscheinlich zu weit führen, wenn wir jetzt komplett in das abtauchen. Aber das ist bei uns so ein bisschen der Ausgangspunkt, wo man gesagt hat, wir heissen Great Place to Work, wir wollen eine gute Arbeitgeber sein, das ist offenbar ein Trend, also müssten wir auch ein bisschen ausprobieren, ob das etwas sein könnte. Wir machen das einfach mal und haben uns entschieden und eben sind wir seit 7 Jahren oder so selbst organisiert. Und da haben wir relativ schnell gemerkt, ja, wenn wir ja wollen, dass alle Mitarbeiter möglichst eigenverantwortlich, intrinsisch motiviert, kann Entscheidungen treffen und aktiv werden, dann müssen wir auch möglichst viele Informationen zur Verfügung stellen. Das heisst, wir haben die ganze Buchhaltung und alles transparent gemacht, aber am Anfang die Löhne noch nicht. Jetzt, wenn du aber eine Beratungsfirma bist und irgendwie 75% von deinen Kosten sind die Löhne und die Löhne sind nicht transparent, dann bist du einfach schlussendlich nicht transparent, muss man einfach so sagen. Und dann haben wir dann vor 6 Jahren gesagt, wir würden gerne die Löhne intern transparent machen. Haben die Mitarbeiter gefragt, hey, hat er irgendein Problem damit? Und hat zum Glück niemand das Veto eingelegt. Und dann haben wir entsprechend die Löhne transparent gemacht. Das war mal so der erste Schritt. Und eben transparent heisst wirklich, wir haben bei uns ein Excel-File abgelegt, wo wirklich jeder Mitarbeiter jederzeit ab dem ersten Arbeitstag darauf Zugriff hat und kann nachschauen, wer was verdient. Funktioniert natürlich nur, wenn du wirklich auch Ferienlöhne hast, aber das ist ein bisschen ein anderes Thema. Und nachher, irgendwann war es ein bisschen die Frage gewesen, wie gehen wir eigentlich mit dem Thema Lohnerhöhungen um? Das ist so, eben, wir haben noch den Verwaltungsrock gehabt, den musst du halt einfach haben in der Schweiz aufgrund vom Obligationenrecht. Und wir haben probiert, eigentlich, dass der Verwaltungsrat möglichst keine Aufgaben hat. Weil bei der Selbstorganisation möchtest du alles möglichst dezentral bei den Mitarbeitern haben. Und so ein bisschen wie die einzigen Themen, die noch bei uns aufgeschlagen sind im Verwaltungsrat, sind immer die Löhne gewesen und Lohnerhöhungen. Und das hat uns eigentlich so ein bisschen angeschissen. Wir haben gesagt, das ist nicht der Sinn. Warum sollten wir das besser können beurteilen als andere? Und das Zweite ist, unser Lohnmodell sieht keine individuellen Ziele und Boni vor, sondern mehr nur einen Teambonus. Das heisst, wir tun ein Drittel von unserem Gewinn als Teambonus auf die ganze Firma verteilen. Das heisst, sehr vereinfacht gesagt, wenn wir einem Mitarbeiter den Lohn erhöhen, tut sich der Gewinn verringern und durch das wird der Bonus für alle kleiner. Das heisst, eigentlich sind alle betroffen von einer Lohnerhöhung. Und darum haben wir das wieder in Konsequenz gesagt, hey, das heisst, wir müssen eigentlich auch alle darüber diskutieren, wenn jemand mehr Lohn will. Und da haben wir wirklich sehr intensiv verschiedene Modelle angeschaut und sind irgendwann bei dem Konzept von den Self-Set Salaries gelandet, wo schlussendlich die Mitarbeiter selber eigentlich entscheiden, was sein Gefühl, was ein fairer Lohn ist. Weil, seien wir ehrlich, was ist fair, das kannst du nicht objektiv oder absolut beurteilen, es ist schlussendlich sehr, sehr subjektiv. Ja, und da haben wir uns für das Modell entschieden. Das heisst, wir haben jetzt einmal pro Jahr eine Phase, wo wir in diesen Circles, das sind mehr oder weniger unsere Teams, zusammenkommen. Und dann tut jeder Reihe um sagen, was er oder sie künftig verdienen will. Und wenn er oder sie eine Lohnerhöhung will, muss er das natürlich entsprechend argumentieren und sagen, hey, schau, ich bin eine Weiterbildung gemacht, ich habe mehr Verantwortung übernommen, eine neue Rolle übernommen und aus dem Grund habe ich das Gefühl, dass ein höherer Lohn gerechtfertigt ist.
Und das kann gut geheißen oder abgelehnt werden. Als Inhaber, jetzt hast du eben gesagt, ein Drittel vom Gewinn wird unter den Mitarbeitenden als Bonus ausgeteilt. Als Inhaber gibt es aber eventuell dann auch noch eine Dividende.
Genau, das ist ein weiterer Drittel. Also wir haben wirklich unseren Gewinn, die wir dritteln. Ein Drittel Teambonus, ein Drittel ist Dividende und ein Drittel bleibt als Reserve in der Firma.
Und so hast du quasi auch, also machst du dann auch ein Budget oder wie gehst du so in dieser Gesamtsituation um finanziell? Im Normalfall ist irgendwie entweder ein CFO oder ein CEO oder zusammen oder halt einfach bei einem kleineren Betrieb ein Inhaber, der dann das entscheidet und irgendwie sollte das Geld unter Kontrolle haben. Insgesamt oder mit verschiedensten Entscheidungen und Investitionen. Wie machst du das in dieser Organisation mit diesen Kreis, wenn irgendwie die das Gefühl haben, komm, wir investieren noch da und die wir investieren noch da. Wie kommt das wieder zusammen und woher wissen die, was andere machen oder dass es so geht oder wie viel sie zur Verfügung haben, wie läuft das?
Also wir machen alles Budget durchaus. Wir haben immer so das Gefühl, in einer Selbstorganisation ist so ein völliges Jekami und jeder macht einfach, was er will. Und das Gegenteil ist eigentlich wahr. Ich sage immer, du führst und kommunizierst noch viel mehr in einer Selbstorganisation, weil du viel mehr die Absprachen brauchst. Bei uns funktioniert das so. Wir haben einerseits einen Strategietag mit den Mitinhabern. Vielleicht auch noch kurz aus Bemerkung. Wir sind heute 22 Mitarbeiterinnen. Davon sind 9 Mitinhaber. Wir probieren also, dass wir möglichst viele Mitarbeiter sich an der Firma beteiligen, um eben wirklich Unternehmer zu werden. Und die Mitinhaber treffen sich mal zu einem Strategietag, wo wir so die grosse Strategie mal zurechtlegen und uns überlegen, wo wollen wir mit dieser Firma her, so rollierend über die nächsten 3 Jahre. Und dann gibt es immer im Januar einen Teamstrategietag, wo wir zusammen als Team definieren, was ist unsere Ambition für das nächste Geschäftsjahr bezüglich Umsatz, bezüglich Anzahl Kunden, bezüglich auch Teamgrösse, die wir wollen. Weil wir könnten zum Beispiel stärker wachsen, als wir im Moment wachsen, aber wir wollen das bewusst nicht, um unsere auch Kultur nachhaltig aufzubauen. Das heisst, wir setzen unser Umsatzziel und nachher geht das eigentlich aus Auftrag zurück an die Kreise, an die Circles. Das heisst, der Sales Circle überlegt sich nachher, hey, wie viel Umsatz können wir herbringen? Also wie viel Renewals haben wir von den bestehenden Kunden? Was trauen wir uns zu als Neugeschäft? Die Befragungen durchführen, sagen, okay, wenn wir so viele neue Kunden haben, brauchen wir mehr Ressourcen, um die Befragungen durchzuführen und so weiter. Und dann tun wir das am Schluss alles wieder aggregieren und so entsteht unser Budget. Und dann hast du den Umsatz, dann hast du die Kosten, dann hast du irgendwo einen Gewinn. Und dann entscheiden wir in unserem monatlichen All-Hands-Meeting, entscheiden, passt das für alle? Und wenn ja, dann gehen wir so.
Also es klingt auf die einen Seite spannend, auf die andere Seite jetzt nicht mega effizient. Wie würdest du das einschätzen? Ja. So jetzt machen wir das ein paar Jahre. Was sind die Vor- und Nachteile von dieser Art und Weise zusammenzuarbeiten?
Ja. Hey, Du triffst es auf den Punkt. Ich sage immer, Selbstorganisation ist kurzfristig nicht eine effiziente Organisationsform. Es ist viel effizienter, wenn du einen CEO hast, der einfach sagt, so, das ist das Budget und das ist die Strategie und jetzt ausführen Marsch. Völlig klar. Ich bin aber felsenfest davon überzeugt, dass mittel- und langfristig die Form, also die Selbstorganisation, viel nachhaltiger ist, weil alle Mitarbeiter die Strategie verstehen, Teil des Strategie- und Budgetprozesses sehen, wissen, warum man was entschieden hat, warum man das ausgeht, dort investiert und dort nicht, und darum das auch wirklich mittragen und eben wirklich intrinsisch motiviert sein. Also darum, kurzfristig gibt er recht, ist Selbstorganisation nicht effizient, weil es eben sehr viel Absprachen braucht, sehr viel Kommunikation.
Jetzt sind ja nicht alle Leute gleich. Und ich glaube, es gibt natürlich viele Leute, die das wollen und die durch das irgendwo die Verantwortung wollen. Und ich glaube aber, ein bisschen in dieser LinkedIn-Bubble wird das auch immer verherrlicht oder so dargestellt, als wären alle Leute so. Und aus meiner Erfahrung würde ich sagen, es gibt doch auch einen guten Anteil von den Leuten, die das nicht sind und auch nicht wollen, sondern die sind froh, sie können einen Job, einen Auftrag über, sie können den erledigen, sie müssen nicht weiterdenken, sie müssen nicht irgendwie sich die Aufgabe selbst versuchen oder irgendwas von sagen. Hast du die Erfahrung auch gemacht? Hat es vielleicht bei dieser Umstellung Leute gegeben, wo du festgestellt hast, die passen nicht mehr rein? Oder habt ihr vorher schon ein Team gehabt, das so ist? Oder merkst du vielleicht auch bei Bewerbungen, die gleich kommen, dass du einfach merkst, hey, die Leute würden nicht zu uns passen?
Absolut. Also, muss ich vorausschicken, ich bin wirklich nicht missionarisch, was das Thema anbelangt. Also, ich würde jetzt nicht rausgehen und sagen, das ist die perfekte Organisationsform wirklich für jede Organisation. Für uns ist die richtige und uns ist auch wichtig, dass wir Leute haben, die das wollen und zu uns passen. Dann, wo wir Richtung Selbstorganisation gegangen sind, haben wir tatsächlich zwei Mitarbeiter verloren, die genau das gesagt haben, gesagt, ich fühle mich nicht wohl damit und ich möchte eigentlich quasi einen Chef haben, der mir sagt, was ich zu tun habe, was richtig ist und was falsch ist. Und wir probieren natürlich heute auch wirklich im Rekrutierungsprozess extrem den Finger drauf zu legen, was Vor- und Nachteile sind, was wir wirklich erwarten. Weil es ist so, wir geben den Mitarbeitern sehr viel Verantwortung, aber mit sehr viel Verantwortung kommt natürlich auch entsprechende Erwartung. Also du musst bei uns wirklich die Verantwortung übernehmen, du musst liefern, du musst dich committen. Natürlich nicht alle auf dem gleichen Level. Und ich glaube, das ist auch noch wichtig, das verdienen bei uns ja nicht alle gleich viel. Wir haben unterschiedliche Kompetenzen, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Persönlichkeiten. Also Selbstorganisation bedeutet nicht Kommunismus und alle sind genau gleich. Sondern es geht einfach darum, dass man nicht entscheidet, Kompetenzen irgendwo bei einem Kästchen oben im Organigramm konzentrieren, sondern dass man es möglichst das Vertrauen an die Mitarbeiter geben. Aber ich gebe dir recht, natürlich, es gibt definitiv Mitarbeiter, die das nicht wollen, die überfordert wären damit. Ich glaube aber, dass schon die meisten Mitarbeiter eigentlich gerne mehr Verantwortung, mehr Kompetenz würden übernehmen. Mhm. Ich glaube, unsere Wirtschaft, unsere Firmen sind einfach nicht auf das ausgerichtet. Wir sind nicht so sozialisiert worden. Oder ich komme viel Fragen über, hey, was können wir machen, um die Mitarbeitermotivation zu steigern? Und ich sage immer, das Einfachste ist, hört auf, die Motivation zu zerstören. Ich bin wirklich überzeugt, dass die meisten Mitarbeiter eigentlich intrinsisch motiviert sind und die Arbeit kommen und gerne einen guten Job machen wollen. Aber viele Führungskräfte und halt auch Strukturen und Prozesse bei Firmen sind so ausgelegt, dass es halt demotivierend ist. Mhm.
Kann sehr gut sein, ja. Also, dass es eigentlich gar nicht darum geht, sie zu motivieren, sondern die Motivation aufzuhören. Das will mich so ein bisschen zum letzten Punkt bringen, wo ich noch mit dir reden will. Nämlich, ihr seid ein Great Place to Work, ihr macht die Mitarbeiterbefragungen, ihr sagt oder ihr entscheidet dann aufgrund von diesen Befragungen, welche Mitarbeitenden sind die besten. Kannst du Tipps geben für alle Zuhörenden, die jetzt ein eigenes Unternehmen haben, was macht einen guten Arbeitgeber aus? Was sind so die gemeinsamen Nenner, die man braucht, damit man mit all euren Daten, die ihr ja habt, kann sagen, man ist ein guter Arbeitgeber?
Das ist eine sehr fiese Frage, die du da stellst zum Schluss. Weil es wäre natürlich schön, wenn ich quasi wie ein Petty-Bossi-Rezept könnte sagen, das sind die fünf Schritte, die du machen musst, die Zutaten, und dann bist du automatisch ein guter Arbeitgeber. Das gibt es leider nicht. Schlussendlich ist jede Firma ein bisschen anders und muss selber herausfinden, was ihre Kultur, ihre DNA ist, wie sie weiss, sie als Arbeitgeber, wie sie zusammenarbeiten. Das Wichtigste ist, mit den Mitarbeitenden reden. Also eben entweder mit einer Befragung analysieren, was sie wollen, oder jetzt bei kleineren Organisationen einfach mit den Mitarbeitern zusammensitzen und sagen, hey, was braucht ihr eigentlich für Rahmenbedingungen, wie weit ihr arbeiten, damit ihr eben motiviert seid und die beste Leistung könnt ihr bringen. Schlussendlich, wir haben bei uns ein bisschen wie 5 Dimensionen, die wir anschauen. 3 Dimensionen betreffen Führungskräfte, dass du glaubwürdig bist als Führungskraft, dass du deinen Worten und Taten folgen, dass du dem stehst, was du sagst, dass die Leute das Gefühl haben, es ist ein faires Umfeld. Also zum Beispiel, es werden alle fair entlohnt oder wenn jemand befördert wird, ist das nachvollziehbar. Es herrscht einen respektvollen, wertschätzenden Umgang. Aber das ist ein bisschen das, was die Führungskräfte beeinflussen können. Nachher ist der Stolz ein wichtiger Treiber für die Mitarbeiterzufriedenheit. Also sind wir stolz auf das, was wir als Firma machen, aber auf das, was ich jeden Tag selber dazu beitragen kann. Und das 5. ist tatsächlich noch der Teamgeist, also die mir gegenseitig unterstützen, helfen und macht es am Ende des Tages auch Spass, dort zu arbeiten. Aber wie das ausgeprägt ist, das ist wirklich jeder Organisation anders, oder? Das ist jede grosse Bank ganz anders als bei einem kleinen Velohersteller.
Und habt ihr irgendeine Mindestgrösse, die Sinn macht, um überhaupt mit euch zusammenzuarbeiten? Weil eben, ihr beratet ja auch in dem, wir helfen da. Ich denke, ganz viele Firmen haben gar nicht wirklich die gezielte Kultur oder DNA, die haben sich das gar noch nie richtig überlegt, sondern man ist halt einfach so aus organisch gewachsen und hat halt irgendwie weitergemacht. Ab wann lohnt es sich, auf Great Place to Work zuzukommen, vielleicht mit euch zusammenzuarbeiten, um es besser machen für die Zukunft, um die Strategie zu sehen?
Also unsere kleinste Kategorie von Firmen, die wir mit ihnen zusammenarbeiten, sind 10 bis 19 Mitarbeitende. Darunter ist es halt einfach fast nicht möglich, eine Befragung durchzuführen, die anonym und aussagekräftig ist. Also darum, so ab 10 Mitarbeitenden kann das Sinn machen. Und wie jetzt aber vorhin gesagt, schlussendlich, das muss nicht unbedingt eine standardisierte Befragung mit uns sein. Ich glaube, was ich immer wichtig finde, gerade für Leute, die jetzt vielleicht noch am Anfang sind vor unternehmerischer Karriere, du überlegst mega viel zum Produkt, zur Dienstleistung, zum Pricing, zur Strategie und zum Marketing und so weiter. Aber was sehr oft vergessen geht, ist ja wirklich so eine Kultur. Was macht uns eigentlich aus? Was braucht es für ein Umfeld, dass wir alle, die hier zusammenarbeiten, motiviert sind und happy sind und uns stolz und wertschätzt fühlen? Und das sind Sachen, die du wirklich von Anfang an kannst machen, mit dem ersten Mitarbeiter schon zusammen über die Themen reden und quasi so ein bisschen mal die kulturelle DNA entwickeln. Und das wäre so ein bisschen mein Wunsch, dass das mehr Gründer und Gründerinnen würden machen, schon recht früh.
Das ist ein Schlusswort. Hey, danke viel mal. Hast du deine Karriere geteilt, all deine Learnings und all deine Schritte. Ich glaube, wir haben ganz viel mitnehmen können. Für mich auch ganz spannend zu sehen, dass eben du, wo doch eben sehr erfolgreich gewesen bist, auch mal einen Exit gehabt hat, ein bisschen Geld damit verdient hat, dass du nicht sagst, du hast immer 5 Jahre in Zukunft geschaut und geplant und gemacht, sondern eigentlich einfach so durchs Leben geschlittert bist und einfach mal eine Chance, die sich ergibt, wahrgenommen hat und dann halt mal Entscheidungen getroffen. Wie das einfach auch ein bisschen konträr zu dem steht, wo man irgendwie auf Instagram von diesen Gurus immer hört. Es funktioniert also auch so, es muss nicht immer irgendwie der geradlinige Plan sein, den man umsetzt.
Hey, look, ich bin jetzt bald 50, ich habe viele Unternehmerkollegen auch in diesem Alter, und wir haben schon oftmals diskutiert. Weißt du, du kannst das Leben rückblickend immer so erzählen, dass das alles völlig stringent ist und so. Völlig ist das Chaos aufeinander aufgebaut und der rote Faden ist genau so geplant. Aber wenn wir einfach ehrlich sind, es ist schlussendlich bei praktisch niemandem so. Und darum, wenn jetzt jemand eher noch am Anfang von der unternehmerischen Karriere steht, hört nicht auf die Leute, die euch da wirken, so etwas erzählen, sondern einfach loslegen, probieren, machen euch ein Ding und es kommt irgendwie gut.
Perfekt, danke vielmals. Ganz einen schönen Tag und bis gleich. Mach's gut, ciao Patrick.
Danke, Gianico.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann. Dein Nico.